Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Die Frau des Wikingers. Die Vögel zwitschern fröhlich an diesem warmen Sommermorgen. Erst 9.30 Uhr und schon zeigt das Thermometer 26 Grad im Schatten. Ein weiterer heißer Tag in der idyllischen Voreifel wirft seine Sonnenstrahlen auf das imposante Bauernhaus, das Gabrieles ganzer Stolz ist. Die Hausherrin inspiziert indes neugierig die mit Efeu bewachsene hohe Mauer in ihrem Garten. Darin finden sich zahlreiche Vögel, die Quelle des vielstimmigen Gesangs, der den weitläufigen Garten durchdringt. Spatzen, Stieglitze, Finken und sogar zwei Gartenrotschwänze kann sie im dunkelgrünen Blattwerk erkennen. Gabrielle ist eine sehr schlanke, fast feenhafte Frau, die mit Anfang 60 ganz ohne Chemie noch immer blonde Haare hat. Sie nimmt einen großen Schluck Kaffee und dreht sich eine Zigarette. Das Rauchen kann sie trotz zahlreicher Anläufe nicht lassen. Das ist ihre Schwäche. Noch nicht einmal die Hypnose, ein Geschenk zum letzten runden Geburtstag, hatte dauerhafte Wirkung. Gabi, wie sie alle nennen, liebt ihren Garten. Doch auch diese Liebe kann mittlerweile nicht mehr von den Strapazen der letzten Wochen ablenken. Auch in der vergangenen Nacht hat Gabi wieder miserabel geschlafen, wurde von diesem an einen Griff in den Ameisenhaufen erinnernden Kribbeln von Schmerzen und beunruhigenden Taubheitsgefühlen in ihren Händen geplagt. Die studierte Heilpädagogin ist Mutter von zwei Kindern. Ihre Tochter Samira lebt und arbeitet als Lehrerin in Hamburg und ist 30 Jahre alt. Sie hat eine wunderschöne Sopranstimme, entschied sich aber nach ihrem Gesangsstudium gegen eine Karriere als Solistin. Zu hart die Konkurrenz, zu groß die Unberechenbarkeit und Willkür der meist männlichen Entscheider. Stattdessen sattelte sie um und wurde Lehrerin für Physik und Mathematik. Weder Gabi noch ihr Mann Roland können sich ihr naturwissenschaftliches Interesse erklären. Doch auch ihr Sohn Ayosha, 28 Jahre alt und als Ingenieur für einen Hersteller von Wasserstoff in der Forschung tätig, teilt das Faible seiner großen Schwester. Und auch wenn Gabi es nicht versteht, machen beide Kinder genau das, was sie wirklich möchten. Sie sind erfolgreich und zufrieden mit ihren Jobs und das erfüllt ihr Mutterherz mit Stolz und Freude. Von beruflichem Erfolg ist hingegen bei ihrem Ehemann nicht zu reden. Roland ist zwar in ihren Augen ein begabter Künstler, der großflächige Ölgemälde malt, von denen sich inzwischen mehr als 100 Exemplare in der kernsanierten ehemaligen Scheune stapeln. Aber dies beschreibt auch das Problem an der Sache. Niemand will Rolands Bilder kaufen. Ein Umstand, der dem verkannten Künstler zunehmend zu schaffen macht. Doch Roland hat ein Ventil gefunden, um seinen künstlerischen Drang auf andere Weise auszuleben. Seit vielen Jahren hat er das alte Bauernhaus mühsam restauriert und ihm seinen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt. So erinnert der über 200 Jahre alte Hof mittlerweile an eine Mischung aus den Bauten von Gaudí und Hundertwasser und der Pop-Art eines Roy Lichtenstein oder Andy Warhols. Alles ist sehr verspielt und detailverliebt und bunt dekoriert. Angefangen bei den vielen kleinen Mosaiksteinen, die Roland in akribischer Kleinarbeit überall an der Fassade gesetzt hat, bis hin zur riesigen Leuchtreklame aus den 50er Jahren, die den Hausgiebel in Richtung der Straße ziert. Das Haus ist so auffällig, dass mittlerweile sogar einige Wandertouristen, die Richtung Eifel unterwegs sind, ohne Zurückhaltung an ihrer Haustüre klingeln, um das inoffizielle Wahrzeichen des kleinen beschaulichen Örtchens besichtigen zu dürfen. Seufzend setzt sich Gabi auf die von ihrem kreativen Göttergatten bunt bemalte Sitzbank aus Stein und zündet die selbstgedrehte an. Grauer Rauch steigt vom türkisfarbenen Springbrunnen auf, der aussieht, als würde er direkt aus einem orientalischen Märchen stammen. Gabi versteht den Begriff brotlose Kunst wie kaum ein anderer. Mehr als ihr halbes Leben und über 30 Ehejahre lang ist sie die Hauptverdienerin. Immer Vollzeit und nie eine Überstunde liegen gelassen. Der Job als pädagogische Fachkraft war zwar hart, aber Gabi davon überzeugt, anderen etwas Gutes zu tun. Die Frühförderung, die sie bei in ihrer Entwicklung beeinträchtigten Kindern zu Hause anbietet, gibt ihrem Leben Sinn und Struktur. Viele dysfunktionale Familien hat sie im Laufe der Jahre kennengelernt, versucht ihnen zu helfen und dabei immer recht gut verdient. Roland hielt währenddessen zu Hause die Stellung, betreute ihre eigenen Kinder und widmete sich seiner Kunst. Erst auf der Leinwand, dann am Bau. Fast 40 Jahre waren sie schon verheiratet. Die Rubin-Hochzeit steht bereits vor der Tür. Und Gabi liebt ihn, trotz aller Widrigkeiten immer noch, ihren kompromisslosen und durchaus exzentrischen Künstler. Das Haus ist mit seinen über 170 Quadratmetern Wohnfläche nach dem Auszug der Kinder eigentlich viel zu groß für beide, findet Gabi. Ganz zu schweigen vom Gartenhaus, der alten Garage und der alten umgebauten Stallung, dem Magazin, in dem Roland sein malerisches Werk hortet. All das muss schließlich nicht nur mit Mosaiksteinchen beklebt werden, nein, es muss gepflegt und instand gehalten werden. Und in dieser Rechnung fehlt ja sogar noch der riesige, von Gabi heiß und innig geliebte Garten. Mit seinen alten Bäumen und dichten Hecken. Ach, kein Wunder, dass ihre Hände so schmerzten. Ihr Wikingo, wie Gabi Roland neckisch nannte, weil er mit seinem weißen Bart und seiner Sturköpfigkeit an einen Wikinger erinnerte, schlurft in seinem farbbesprenkelten Overall zu ihr rüber. »Guten Morgen, meine Fee. Wie hast du geschlafen?« Dabei schaut er so besorgt, als wüsste er die Antwort längst. Gabi stößt eine letzte Wolke Rauch aus und drückt ihre Zigarette im handgetöpferten Aschenbecher aus. »Leider sehr bescheiden, Wikingo. Ich bin alle 2 Stunden wach geworden. Diese Schmerzen in den Händen werden immer schlimmer und ich fühle mich todmüde und gerädert.« Aktuell ist Gabi wegen ihrer Beschwerden krankgeschrieben und das will angesichts ihres enormen Pflichtbewusstseins etwas heißen. Doch ihre Kraft schwindet von Woche zu Woche. Gabi fühlt sich ausgebrannt und leer. Heute Nachmittag hat sie einen Termin bei ihrem Hausarzt. Roland hat sie gedrängt und seine Frau, die Arztbesuche und Medikamente hasst, mit sanftem Druck überzeugt. Hier auf dem Land ist die ärztliche Versorgung schlecht. Es gibt zwar eine Handvoll Hausärzte in den umliegenden Kleinstädten und größeren Dörfern, aber ob die sich regelmäßig fortbilden, bezweifelt Roland. Fachärzte und medizinische Fachzentren sind hingegen absolute Mangelware. Alles, was nicht symptomatisch eindeutig war, führt unweigerlich nach Euskirchen, Düren und wenn es mal ganz schlimm kommen sollte, ins Uniklinikum Aachen. »Du machst seltsame Geräusche, meine Fee. Ist das die Sprache deines geheimen Volkes?«, fragt Roland zärtlich, als Gabi ächzend aufsteht und ihren gartenschlanken Körper streckt. »Das ist das Alter, mein liebster Wikingo«, entgegnet sie zwar schlagfertig, aber auch müde. Sie trottet ins Haus, um ihren kraftlosen Organismus mit ein paar Yoga-Sequenzen neues Leben einzuhauchen. Mühsam schleicht sie die 16 Stufen der Treppe ins erste Stockwerk hoch, wo sie ihre Matte schon ausgebreitet hat. Sie zückt ihr Handy, öffnet die App, die ihr ihre Tochter beim letzten Besuch heruntergeladen hat, und wählt das Anfängerprogramm für Senioren. Sobald die erste Instruktion der digitalen Lehrerin zu hören ist, stellt sich bei Gabi eine tiefe Dankbarkeit ein. Und sie atmet, soweit es ihre vom Rauchen geschwächten Lungen zulassen, tief ein und aus. Gabi sitzt im Wartezimmer und schaut auf ihre Füße, die in weißen Flipflops stecken. Sind die etwa blau? Sie reibt ihre Füße aneinander und stutzt. Irgendwie fühlt sie die gar nicht richtig. Schon ihr Aufenthalt im Wartezimmer macht sie nervös. Endlich wird sie aufgerufen. Gabi steht auf und stolpert. Sie schafft es gerade noch, sich aufzufangen und nicht hinzufallen. Die Arzthelferin schaut sie mitleidig an und bittet sie, im Sprechzimmer Platz zu nehmen. Gabi hat nun überhaupt kein Gefühl mehr in ihren Füßen. Die Tür öffnet sich und ihr Hausarzt Dr. K., Mitte 50, begrüßt sie freundlich mit einem Faustgruß. Nach Corona hat der Allgemeinmediziner mit internistischem Schwerpunkt sich entschieden, bei dieser risikoärmeren Begrüßung zu bleiben. Gabi, die zuletzt vor 3 Jahren hier war, berichtet offen von ihren Malaisen, wie sie sie nennt. Der Arzt tippt alles fleißig in den PC. Karpaltunnelsyndrom geht ihm als mögliche Ursache durch den Kopf. Auch diabetische Neuropathie kommt in Frage. Er fragt nach ihrem Gewicht und befindet es für viel zu wenig. 52 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,82 Meter. Ihre Verdauung sei in Ordnung, gibt Gabi an. Doch ihr Blutdruck ist bei der Messung mit 170 zu 130 zu hoch. Gabi muss zum Neurologen, konstatiert der Internist, der ihr Blut abgenommen und einen Blutzuckertest vorgenommen hat. Der Blutzucker ist in Ordnung, die restlichen Laborwerte kommen morgen. Der Überweisungsschein liegt vor ihr. Während sich Gabi für die körperliche Untersuchung bis auf die Unterwäsche entkleidet, mustert Dr. K. ihre Beine, an denen zahlreiche kleine Wunden sichtbar sind. Sie sind nicht trocken, sondern nässen. Der Arzt fragt nach. Ach, das kommt durch die Gartenarbeit, da ratsche ich mich immer wieder an den Ästen. Ist nicht der Rede wert. Das sieht der Arzt vollkommen anders. Eigentlich sollten solche Verletzungen rasch verschorfen und von alleine verheilen. Ob sie denn eigentlich immer noch rauche? Er schreibt Gabi eine weitere Woche krank. Als diese genervt die Praxis verlässt, fühlt sie sich unsicher auf ihren dünnen Beinen. Sie muss noch schnell in die Reinigung und auf dem Rückweg zur Apotheke. Ihr rein pflanzliches Lavendelpräparat ist aufgebraucht. Oh, was für eine lahme Ente ich bin, nuschelt sie vor sich hin. Im Auto steckt sie sich erstmal eine vorgedrehte Kippe an und inhaliert tief. Sie startet den Motor, legt den Rückwärtsgang ein und gibt Gas. Nein, sie meint, Gas zu geben. Aber der Wagen ruckelt und säuft ab. Kein Gefühl in den Füßen. Gabi bekommt es mit der Angst zu tun.
So, hallo, da sind wir wieder. Hallo Martin.
Hallo Esther.
Wie schön, dass du uns heute wieder mit auf den Weg nimmst zu einer gesicherten Diagnose. Wir lernen im ersten Akt die Anfang 60-jährige Heilpädagogin Gabi kennen.
Mhm.
Und was uns, glaube ich, allen sofort aufgefallen ist, ist, dass Gabi bei einer Größe von 1,82 Meter ein Gewicht von nur 52 Kilogramm hat.
Bisschen untergewichtig, ne?
Mhm. Würde ich denken. Ab wann sagt man oder spricht man eigentlich von Untergewichtigkeit? Mhm. Und wer legt das überhaupt fest?
Ich könnte jetzt ja wieder sagen, meine Lieblingsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, also die hat ja eine entsprechende Klassifikation und auch eine Definition festgelegt. Also Untergewicht wird ja in der Regel durch den sogenannten Body Mass Index oder kurz BMI bestimmt. Und der BMI ist eine Maßzahl, die das Körpergewicht dann in Relation zur Körpergröße setzt. Und wenn man sich jetzt diese Einteilung anguckt, da gibt es verschiedene Grade sozusagen. Einmal das Thema Untergewicht.
Mhm.
Das ist bei einem BMI von unter 18,5. Dann spricht man von Untergewicht. Das Normalgewicht, in dem wir beide uns hoffentlich bewegen.
Das hoffe ich sehr, wir rechnen gleich aber nochmal.
18,5 bis 24,9. Und dann das Thema Übergewicht. Über 25 bis 29,9 und dann als Ausnahme dann quasi die das Thema Adipositas, also die Fettleibigkeit, ab einem BMI von 30. Und das ist halt eine gut anerkannte Richtlinie, die auch international verwendet wird. Und es ist aber wichtig zu beachten, dass der BMI allein nicht immer ein vollständiges Bild des gesundheitlichen Statuses sozusagen oder der Situation abgibt.
Denn der BMI sagt ja zunächst einmal nichts darüber aus, über wie viel Fett ein Mensch, also ein Körper verfügt.
Oder Muskelmasse.
Muskelmasse zum Beispiel.
Und dann halt auch das Alter und vom Geschlecht natürlich auch abhängig, ne? Also wenn du guckst, es gibt ja so verschiedene BMI-Rechner im Internet, da musst du dann neben Körpergröße und Körpergewicht dann teilweise auch angeben, das Alter, Männlein, Weiblein und so weiter, ne? Um dann einfach auch nochmal eine bessere Bewertung zu bekommen. Und wenn du dann jemanden hast, der aus dem Fitnessstudio dann kommt, richtig muskelbepackt, der ist natürlich fit, der ist auch nicht wirklich übergewichtig, aber der hat so eine starke Muskelmasse.
Dass er laut BMI übergewichtig wäre.
Ja, vielleicht
wäre.
Sogar in der Fettleibigkeit dann auch sich bewegt, ne? Also ein BMI über 30 dann hat.
Das heißt, es ist ein Richtwert, aber bedarf nochmal einer genauen Draufsicht.
Mhm. Bei Verdacht dann auf ein Untergewicht sollte aber trotzdem immer ein Arzt dann hinzugezogen werden. Also wenn man dann wirklich zu viel Gewicht verloren hat, gerade wenn man so in dieses Thema der Essstörung reingeht, spielt das ja schon eine Rolle. Und du hast ja vorhin gesagt, die Körpergröße, jetzt musst du mir nochmal helfen, von Gabi
1,82
und das Gewicht 52 Kilo, dann rechnen wir jetzt mal zusammen, dann haben wir einen BMI von 15,7. Und das liegt dann ja deutlich unter dem Schwellenwert von 18,5 und wird somit als starkes Untergewicht dann auch eingestuft.
Und bei einem solchen BMI oder einem solchen Gewicht ist auch schwerlich vorstellbar, dass es eine starke Muskelmasse noch geben könnte.
Genau. No? Also das, man sollte jetzt halt hier in dem Fall eine medizinische Abklärung dann auch einleiten. Ja, auch ohne weitere Beschwerden wäre das halt ein Thema, was abklärungsbedürftig wäre.
Mhm. Gabi hat seit langem oder seit schon immer diese Figur. Also es wird zumindest nicht davon gesprochen, dass es jetzt zu einer rasanten Abnahme gekommen sei. Ist denn Untergewicht an sich eine anerkannte Krankheit?
Nee, Untergewicht ist an sich keine eigenständige Krankheit, sondern ein medizinischer Zustand oder ein Symptom, der natürlich auch viele Ursachen haben kann, sowohl körperlich, aber auch psychischer Natur.
Ja.
Ne? Also da hatten wir ja auch schon mal in den anderen Folgen mal drüber gesprochen, dass die Psyche da ja auch eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, wann wird denn Untergewicht krankhaft? Untergewicht wird problematisch, wenn es mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einhergeht oder zugrunde liegende Erkrankungen dann vorliegen. Also wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, Thema Essstörung,
ne?
Anorexia nervosa oder die Bulimia nervosa.
Mhm.
Das sind ja auch anerkannte psychische Erkrankungen. Oder auch andere chronische Erkrankungen wie Krebs, aber auch Schilddrüsenerkrankungen, Hormonstörungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind da zu nennen.
Ja. Alles Ursachen, die für Untergewicht sorgen können. Also dann eben auch relativ schnell und akut. Eine Schilddrüsenüberfunktion führt ja zu schneller Abnahme. Mhm. Mangelernährung.
Mhm.
Ist auch nochmal ein Thema. Ne?
Ja, und da gibt es ja verschiedene Aspekte bei der Mangelernährung, soziale Aspekte, ne? Also das Zurückgezogensein vielleicht, dann, dass man dann auch mit dem Essen irgendwie aufhört, vielleicht wirtschaftliche, aber auch wieder psychische Faktoren, ne? die man da berücksichtigen muss.
Und wenn wir über chronisch entzündliche Darmerkrankungen sprechen, dann reden wir über Mangelabsorption. Ne?
Genau, dass Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden können. Und dadurch dann halt auch eine Mangelernährung dann auftritt und dadurch dann halt auch ein rapider Gewichtsverlust dann damit einhergehen kann.
Mhm. Und wenn dann Untergewicht zu körperlichen Schäden führt, also wie Muskelschwund oder es liegen Hormonstörungen vor, Immunschwäche kann ein Grund sein. Dann kann es aber auch zu Fruchtbarkeitsproblemen kommen. Untergewicht kann zu Osteoporose führen.
Mhm.
Und ist in all diesen Fällen medizinisch behandlungsbedürftig.
Mhm. Ja, und dann halt auch das andere Thema wieder, wenn wir Körper und Geist zusammennehmen, also psychiatrische Erkrankungen oder psychische Auffälligkeiten, das können auch erste Warnzeichen sein, etwa für eine Essstörung dann. Ne?
Mhm.
Also nochmal kurz gesagt, Untergewicht ist kein ICD-kodierter Krankheitsname, also ICD steht ja für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, wenn wir immer diese Abkürzung verwenden. Aber es kann aber ein Teil einer anerkannten Erkrankung sein oder
auf eine Erkrankung hinweisen.
Genau. Mhm. Ja. Und muss dann intensiv behandelt werden.
Woran denkt ihr zuerst? Bei Untergewicht, was sind so die ersten organischen Ursachen, an die ihr denkt?
Ja, also wir haben ja jetzt schon einen Großteil angesprochen. Wir haben ja drei große Hauptkategorien, also psychischer Natur, physischer Natur und sozial- oder lebensstilbedingt. Mhm. Ja, und die psychischen Ursachen, also sprechen wir hier vielleicht mal über die Essstörung, zum Beispiel Anorexia nervosa, also die Magersucht.
Patient, der unter Magersucht leidet, Patientinnen essen sehr, sehr wenig bis hin zu gar nichts mehr.
Mhm, aus Angst vor der Gewichtszunahme vor allen Dingen. Ne?
Aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Nicht immer unbedingt der Schönheit wegen.
Ja, und dann Thema der Bulimia nervosa. Ne? Das mit den Essanfällen, mit anschließenden Erbrechen zum Beispiel. Ne, als kompensatorische Maßnahme sozusagen.
Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch chronische Erkrankungen oder Erkrankungen, die sich neu zeigen, die für Untergewicht sorgen.
Du meinst jetzt von körperlichen Symptomen zum Beispiel. Also wenn man körperliche Ursachen sich dann anguckt, die Schilddrüsenüberfunktion, also die Hyperthyreose, da kommt es dann zu einer Beschleunigung des Stoffwechsels zum Beispiel. Das führt zum Gewichtsverlust trotz normaler oder erhöhten Appetit. Und das ist dann natürlich auch mit dem starken Gewichtsverlust Hand in Hand, ne? Wir haben die Magen- und Darmerkrankungen insbesondere. Da haben wir sehr viele schon in unseren Podcasts behandelt. Also Zöliakie, Morbus Crohn beispielsweise, Colitis ulcerosa, also die entzündlichen Darmerkrankungen insbesondere, wo es dann halt, wo diese Nährstoffaufnahme gestört ist. Aber auch das Thema Reizdarm zum Beispiel, ne?
Ja, großes Thema, dem wir uns auch nochmal widmen, hoffentlich.
Krebserkrankung muss man, glaube ich, auch immer mit aufführen. Also Tumore können ja den Stoffwechsel verändern und auch insbesondere den Appetit hemmen und aber auch Infektionen. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn man dann irgendwie zu Hause im Bett liegt mit Influenza oder sonst einer Infektionserkrankung.
Und der Körper kämpft.
Ja, oder auch relevantere, also HIV beispielsweise, das ist die Patienten, die so richtig
ausgezehrt
sind. Mhm. Ne? Das führt dann halt auch dazu, dass ein Gewicht auch rapide schnell abnehmen kann.
Mhm. An Diabetes mellitus Typ 1 denke ich auch sofort.
Ja, insbesondere wenn er halt unentdeckt bleibt oder schlecht eingestellt ist. Ne? Viele kriegen das ja am Anfang gar nicht mit, dass sie einen Diabetes haben. Erst mit der Zeit, wenn dann plötzlich der Gewichtsverlust dann zunimmt und wenn die körperliche Leistungsfähigkeit dann auch nicht mehr so gegeben ist. Ne?
Mhm. Und dann gibt es aber auch einfach Menschen, die sind, bei denen sagt man, die sind von Natur aus dünn. Die sind so gemacht.
Genau. Genetische Veranlagung, ne?
Ja.
Also du hast es gesagt, die sind von Natur aus dünn. Es war schon immer so gewesen. Die können dann alles essen und bleiben immer dünn. Aber dann kommt es irgendwann mal im Alter vielleicht zu so einer Hormonumstellung. Dann
ändert
wandelt sich
das
dann plötzlich wieder. Ne?
Der Satz, den wir alle kennen, im Alter muss man sich entscheiden zwischen Kuh oder Ziege, hat man den jungen Frauen früher gesagt.
Ja, meine Oma hat das immer zu mir gesagt. Die hat immer zu mir gesagt, früher, als ich so jung war wie du, da konnte ich auch noch alles essen. Aber jetzt ist das nicht mehr so.
Da hätte meine Oma gesagt, da hat es einen Bandwurm. Der ist jetzt verhungert.
Ja, und dann altersbedingte Ursachen.
Wo wir,
ne,
von den Großmüttern sprechen.
Ja, wo wir bei den bei der älteren Generation sind. Also vor allem bei älteren Menschen, insbesondere durch Appetitverlust, Kau- oder Schluckstörungen, ne? Die Zähne funktionieren nicht mehr so.
Ja.
Das kann natürlich dann auch zum gewissen Gewichtsverlust dann führen.
Ja. Medikamente?
Ja. Drogen, Medikamente, Amphetamine, Laxantien.
Laxantien sind Abführmittel.
Ja. Das machen ja insbesondere auch Menschen mit Essstörung, also die auf ihr Körpergewicht achten, entweder, dass sie anfangen, Schilddrüsenpräparate zu nehmen, beispielsweise.
Ach.
Oder dass man dann hingeht beispielsweise und dann Laxantien nimmt, also
um abzuführen. Um das Gegessene so schnell wie möglich loszuwerden.
Genau, da gibt es die also diverse Möglichkeiten natürlich der Gewichtsregulation, die eingesetzt werden, gerade auch im Zuge oder in Verbindung mit psychischen Erkrankungen dann. Ne?
Auch ein großes Thema, Abführmittel, großes Thema. Ein andermal hoffe ich, dass wir uns die Zeit nehmen können. So, wir hatten über die Risiken und Folgeerkrankungen gesprochen. Wir hatten nicht gesprochen über das Herz-Kreislauf-System, das natürlich großen Belastungen unterworfen ist bei unter Ernährung.
Insgesamt, ne, das gesamte Körpersystem ist ja beeinträchtigt. Also wenn du natürlich nichts mehr dem entgegenzusetzen hast, dann funktioniert das auch vom Herz-Kreislauf-System nicht mehr richtig. Also du hast vielleicht auch das Thema der orthostatischen Dysregulation. Also das sind die Menschen, die dann zum Beispiel im Stehen dann plötzlich nicht mehr so richtig auf den Beinen stehen können, plötzlich Blutdruckschwankungen haben, Pulsschwankungen, Tachykardien entwickeln, also einen schnelleren Herzschlag dann plötzlich bekommen. Das alles hat natürlich auch was mit dem mit den Nährstoffen zu tun oder kann damit zu tun haben. Ne? Mhm. Auch der Hormonhaushalt funktioniert zum Beispiel nicht. Wenn du junge Frauen hast, die einen starken Gewichtsverlust beispielsweise haben durch eine Essstörung, dann bleibt plötzlich die Periode aus.
Ja.
Ne? Und dann das fragen die sich, woher kommt das denn? Ne? Und dann rennen die zum Endokrinologen und sagen hier, ja, meine Hormone spielen total verrückt, aber der Körper, der konzentriert sich dann auf den Lebenserhalt, ne? Und
aufs Wesentliche,
nicht auf,
ja.
Ob du eine Periode hast und ob du dich fortpflanzen kannst dann sozusagen, ne?
Dass du selber nur noch am Leben bleibst, natürlich. Ja, man hat früher gesagt, man muss was zum Zusetzen haben, auch wenn es dann eben zu einem Infekt oder zu einer Erkrankung kommt.
Genau, das Immunsystem, ne? Also es funktioniert dann natürlich auch nicht mehr richtig. Auch der Verdauungstrakt, das ist dann quasi alles aus dem Gleichgewicht. Einfach durch das Thema der fehlenden Nährstoffe, ne?
Ohne Nährstoffe verhungert ein Körper. Wir sind am Ende abhängig davon, dass wir uns Energie zuführen. Ohne Energie läuft der Motor nicht.
Hm.
Und der alte Satz, du bist, was du isst. Wenn du nichts isst, bleibt auch nichts von dir übrig.
Das stimmt.
Wir hören uns den zweiten Teil der Geschichte an und schauen, was es mit Gabi und ihrem Untergewicht auf sich hat. Geschafft. Endlich wieder zu Hause. Gabi steigt aus ihrem Auto und fühlt sich wie eine gebrechliche Greisin. Sie geht ins Wohnzimmer und lässt sich auf die Couch fallen. Beine hoch, Nackenrolle unter den Hals, Augen schließen. Sofort schläft sie erschöpft ein. Als sie 2 Stunden später wach wird, steht der badische Kartoffelsalat schon auf dem Tisch. Es duftet nach frischem Schnittlauch und dazu brät Roland gerade die panierten, hauchdünn geklopften Kalbsschnitzel. Ihr Lieblingsgericht. Gabi ist gerührt von diesem kulinarischen Liebesbeweis und erzählt von ihrem verstörenden Arztbesuch. Hoffentlich sind die Blutwerte morgen in Ordnung. Sie berichtet Roland aufgeregt, dass sie zum Neurologen soll, aber Angst davor hat und abwarten will. Dann gesteht sie ihm erstmals, dass er mittlerweile nicht nur in den Händen, sondern auch in den Beinen kaum noch etwas spürt. Ihr Mann hört ihr schweigend zu, ohne zu kommentieren oder zu werten. Vorerst. Doch kurz darauf wird er deutlich, ihr großer, empfindsamer Wikinger. Er macht sich große Sorgen und bittet Gabi inständig, dem Rat von Dr. K. zu folgen und ihre drastischen Symptome beim Neurologen abklären zu lassen. Gabi bricht in Tränen aus und gibt ihm schluchzend das Versprechen. Nach nur einer halben Folge ihrer Lieblingsserie fallen Gabi wieder die Augen zu und sie verabschiedet sich Richtung Bett. Auf dem Weg in ihr Schlafzimmer, Roland und sie schlafen seit 10 Jahren getrennt, da er, wie es sich für einen Wikinger gehört, lautstark schnarcht, stolpert sie und stürzt zu Boden. Ihr rechter Fuß hat sich komplett verabschiedet, er ist wie tot. Gabi zieht ihn zu sich heran und betrachtet ihn. Eigentlich schaut er in diesem Moment recht normal aus, nicht blau, keine sichtbaren Durchblutungsstörungen befindet sie laienhaft. Vorsichtig rappelt sie sich wieder auf und fühlt nach, ob sie Schmerzen hat. Nein, Glück gehabt. Kurz nach 3:30 in der Nacht. Gabi schreckt hoch, Schweiß rinnt ihren Hals herunter. Auch ihr Rücken ist schweißnass und ihre Blase macht sich ebenfalls bemerkbar. Ganz langsam und vorsichtig steigt sie aus dem Bett. Sie muss es von der ersten Etage runter ins Erdgeschoss schaffen. Als sie an der Treppe steht und auf die 16 Holzstufen blickt, packt sie ein ebenso plötzlicher wie heftiger Schwindel. Sie sucht Halt an dem alten, kunstvoll gedrechselten Holzgeländer, atmet bewusst und versucht, wieder Kontrolle über ihren Körper zu erlangen. Mit mäßigem Erfolg. Die alten Holzdielen knarzen unter ihren zaghaften Schritten. Nach nur 4 Stufen geht sie abrupt in die Knie. Ein nie zuvor gefühlter Schmerz durchzuckt sie und die Muskulatur ihrer Beine versagt. Gabi wird schwarz vor Augen. Sie lässt los. Mit einem gedämpften Schrei stürzt sie die verbleibenden 12 Stufen herunter. Es piept, fiebt und faucht. Was für ein Traum. Grün ist es hier und duftet so sauber wie in einer Weichspülerwerbung. Gabi öffnet die Augen und sieht in Wikingos ernstes, aber wunderschönes Gesicht.
Neben ihm ein Mann in grünem Kittel. Wie ein Alien, denkt sie, tastet ihre Brust ab und er spürt Klebeelektroden. Sie empfindet keinerlei Schmerzen. Der grüne Mann erklärt ihr ruhig, dass sie sich auf der Intensivstation befindet. Er ist dort Pfleger und wie Roland sichtlich erleichtert, dass seine Patientin wieder ansprechbar ist. Gabi habe Prellungen des Thorax erlitten, zwei Finger, das rechte Handgelenk sowie das rechte Wadenbein seien gebrochen. Es handele sich um einfache Brüche, die mit einem Gipsverband versorgt wurden. Wegen ihrer temporären Bewusstlosigkeit und einem bedrohlich hohen Blutdruck lege sie nun allerdings vorerst auf der Intensivstation. Verwundert schaut Gabi auf ihren Gips. Keine Schmerzen. Wie schön ist das denn? Sie spitzt ihre Lippen. Vikingo, küss mich bitte. Ganz sanft erfüllt Roland ihren Wunsch. Doch noch immer sind die Ursachen für ihre dramatischen Symptome ein Rätsel, das auch die Mediziner im Krankenhaus mit wachsender Besorgnis beäugen.
So, Gabi wird schwächer. Und jetzt im zweiten Akt unserer Geschichte stürzt sie die Treppe hinunter, mehrere Stufen, ausgelöst durch einen Schwindelanfall. Ich weiß, wir hatten das Thema Unfallstürze schon öfter in unseren Geschichten. Aber Treppenstürze sind ja auch nochmal ganz spezielle Unfälle.
Das hatten wir mal früher in der Notaufnahme. Also entweder ältere Leute, die gestürzt sind. Ne? Es gibt ja besondere Risikogruppen. Ältere Menschen, dann auch Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Also gerade zum Beispiel das Thema Parkinson oder auch Menschen mit Epilepsie, die dann plötzlich irgendwie einen Anfall auf der Treppe kriegen, fallen. Und das führt dann wirklich zu sehr schlimmen Verletzungen. Mhm. Also insbesondere, wenn dann beispielsweise die Hüfte in Mitleidenschaft gezogen wird, also Hüftbrüche, Oberschenkel-Halsbruch, ne? Das ist ja so der Klassiker, auch bei den älteren Menschen, die dann ins Krankenhaus kommen, vorher richtig fit waren und dann nicht mehr so richtig auf den Damm kommen sozusagen. Mhm. Ne? Auch Kinder sind zum Beispiel gefährdet, ne? Also meist durch Unachtsamkeit. Die rennen dann die Treppe hoch, vergessene Stufe zum Beispiel. Und dann heißt es, du bist die Treppe hochgestolpert. da kann ich mich auch noch dran erinnern. Mir ist das auch immer passiert.
Ja, ich glaube für Kinder, also ich erinnere mich daran, dass die Treppe eigentlich mehr so ein Sportgerät war.
Ja?
Ja. Also Treppe hochspringen, mehrere Stufen gleichzeitig, das gleiche runter, aber auch rutschen. Und also ja. Treppen waren natürlich abenteuerlich und
ich
toll.
Ich darf da gar nicht hingucken. Mein Mittlerer, der setzt sich dann immer auf das Geländer und rutscht das Geländer im Kindergarten runter.
Aha.
Und mit 4, ja, ne? Und da kriege ich immer direkt Schnappatmung, wenn ich das sehe.
Aber hast du das nicht auch gemacht als Kind?
Aber wahrscheinlich auch. Aber naja, so ist das halt, ne?
Naja, wir haben eben einfach Treppen. Für ältere Menschen sind Treppen oft ein großes Hindernis, Räume zu erreichen im Haus und natürlich, klar, gefährlich.
Ja, insbesondere wenn du mit einer Gehhilfe dann auch unterwegs bist, ne? Wenn du dann versuchst mit den Krücken beispielsweise die Treppe und dann stolperst du über die Gehhilfe und fällst dann halt ein paar Treppen runter und bist dann vielleicht sogar noch alleine zu Hause, weil du alleine lebst.
Ja.
Dann hast du ein richtiges Problem, ne? Das findet ja dann häufig auch der Notarzt dann vor, ne?
Genau. Ich habe das Thema häufig in meinem Umfeld. Wir alle in meinem Alter oder viele haben eben ältere Eltern.
Mhm.
Und wir sprechen oft über Treppen und darüber, dass die Treppe aber die tägliche oder mehrmals tägliche Trainingseinheit ist, einerseits, ne? Und andererseits der Ort für die Angst. Aber ihr in eurem Alltag seht einen Treppensturz doch sicher auch oft als ein Symptom, oder? Kann man das so nennen?
Also ein Sturz kann durchaus ein Hinweis auf eine Erkrankung sein. Zum Beispiel auf verschiedene Schwindelerkrankungen, also Gleichgewichtsstörungen, die da eine Rolle spielen. Auch Herzrhythmusstörungen können ursächlich sein für einen Sturz. Die sogenannte Synkope, also plötzlich Bewusstseinsverlust, der Sturz, der dann folgt. aber auch das Thema Blutdruckschwankungen, also der niedrige Blutdruck, wenn du dich dann plötzlich nicht mehr auf den Beinen halten kannst und dir die Beine wegsacken. Ne? Mhm. Und dann das, was wir vorhin besprochen haben, Epilepsien, wenn plötzlich ein Anfall dann auch auftritt, kann das mit Stürzen in Verbindung stehen. Und auch Nebenwirkungen von Medikamenten, also bestimmte Medikamente, die dann zu einem Bewusstseinsverlust zum Beispiel führen. Mhm,
Gut, wenn derjenige sich an den kurzen Moment vor dem Sturz noch erinnern kann und beschreiben kann, wie es ihm da ging. Hört sich vielleicht abwegig an, aber der Treppensturz wird ja auch oft zur Verdeckung einer anderen Tatsache genannt im Krankenhaus, in der Notaufnahme. Ich bin die Treppe runtergefallen oder er, sie ist die Treppe runtergefallen. Dabei ist aber eigentlich zu Hause was ganz anderes passiert.
Also du meinst Treppensturz oder Gewaltakt sozusagen, ja? Also das häusliche Gewalt als Thema. Ja, wir haben ja nicht nur dieses medizinische, sondern auch sozialmedizinische Themen. Mhm. Und dazu gehört halt auch das Thema häusliche Gewalt. Und du hast es ja schon gesagt, dass das dann vielleicht ein Vorwand ist. Ich bin die Treppe runtergefallen und dann ist was ganz anderes passiert.
Weil ein Treppensturz zu so multiplen Verletzungen führen kann.
Ja. Dann hast du dann halt die Fraktur im Gesicht beispielsweise, die vielleicht aber auch durch einen Schlag ausgelöst wurde. Vielleicht auch Knochenbrüche, ne, die dann aufgetreten sind. Und deswegen muss man, wenn sowas insbesondere auch häufiger auftritt, auch dieses Thema dann vielleicht mal mit der Patientin oder dem Patienten ansprechen, ob da irgendwas anderes vielleicht auch passiert ist.
Also kann ein Sturz so oder so entweder ein stummer Hilferuf des Menschen selbst oder des Organismus sein?
Ja, genau.
Und dann ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir hier an dieser Stelle nochmal laut und deutlich sagen, für einen Menschen, der Gewalt erfahren hat, sei zu wissen, dass das Klinikpersonal, und zwar das Gesamte, unter einer besonderen Schweigepflicht steht.
Ja, also nicht nur die Ärzte, sondern auch die betreuenden Schwestern oder Pfleger müssen sich genauso daran halten, wie wir Ärzte auch, natürlich, ja.
Gut, das heißt, man darf sich sicher fühlen und geborgen und über Nöte und Probleme reden.
Ja, und? Sollte man auch. Also man sollte halt auch die Hilfe, die man bekommen kann, dann auch in diesen Situationen insbesondere dann auch in Anspruch nehmen. Ne?
Genau, von Menschen, die ja auch darin geschult sind, genau auf solche Zeichen zu achten und jemanden auch dort abzuholen, wo er ist, wenn er Gewalt erfahren hat.
Genau. Ja, jetzt vielleicht noch das Thema Warnsignale. Da sind wir so ein bisschen drüber geflogen. Mhm. Also was sind denn Warnsignale auch beim Thema Sturz? Also wir müssen ansprechen nochmal das Thema wiederholte Stürze.
Ja.
Der plötzliche Sturz, ne, auch ohne äußere Ursachen. Also ich habe häufiger mal Patienten bei mir sitzen, die sagen, ich kann mir das gar nicht erklären. Ich bin einfach nur die Treppe runtergegangen und habe mich dann unten vor der Treppe wiedergefunden. Mhm. Und dann halt das Thema Schwindel, also die Schwindelform, dass sich plötzlich alles gedreht hat und dann lag ich wieder vor der Treppe. Mhm. Kommt auch vor. Und dann, wenn man halt das Gefühl hat, Orientierungslosigkeit, das ist ein sehr, sehr großes Warnzeichen, also dass ich nicht mehr weiß, wo ich mich zum Beispiel im Raum befinde. Mhm. Das gehört alles medizinisch abgeklärt.
Gut, muss man äußern, muss geklärt werden. Zum Abschluss zu stürzen kann man vielleicht noch ganz kurz Vorsichtsmaßnahmen nochmal klären. Also auch gerade, wenn es um ältere Leute geht, was wir alle in den Wohnungen und Häusern unserer Eltern abklären können, dass alle Wege grundsätzlich, aber speziell Treppenaufgänge, natürlich gut beleuchtet sein müssen, dass die Stufen rutschfest sind und dass es Geländer gibt, Handläufe und zwar auf beiden Seiten, dass es die Möglichkeit gibt, sich festzuhalten, dass man Stolperfallen wie Teppiche, unter die der Fuß rutschen kann, entfernt. Und man kann natürlich auch noch einiges selber tun. Also immer Gleichgewichtstraining, Balancetraining machen, dass man Kraft bewahrt, Kraft aufbaut. Und auch Seh- und Hörtests zum Beispiel machen.
Ja, das hat ja häufig ein bisschen was auch mit Eitelkeit zu tun, ne? Also ja. Gerade die Hörtests, also so ein Hörgerät kann wirklich viel auch ausmachen. Und viele wollen es einfach nicht, weil man dann irgendwas im Ohr drin sitzen hat und ich fühle mich doch noch gar nicht so alt dafür, ne? Es gibt ja auch jüngere Leute, die schon Hörprobleme haben und dann einfach auch auf ein Hörgerät angewiesen sind. Aber mittlerweile sind die ja so klein und die fallen ja überhaupt nicht mehr auf. Also dementsprechend ist es wichtig, einfach alle Sinne auch vernünftig zur Verfügung zu haben, um gut durchs Leben zu kommen.
Ja, es soll kein Sinn unterschätzt werden. Und gerade das Ohr ist ja nicht wichtig nur zum Hören, sondern da ist ja auch unser Gleichgewichtssystem verbaut. So, wir kümmern uns jetzt aber weiter um Gabi und um eine hoffentlich gesicherte Diagnose, die es jetzt bald für sie gibt.
2 Monate später. Ächzend hebt Gabi ihr rechtes Bein. Der Wadenbeinbruch ist mittlerweile erstaunlich gut verheilt. Die Blutergebnisse haben einen Prädiabetes ergeben, mit dem sich die Ärzte auch die schlecht heilenden Wunden an Gabis Beinen und ihre massiven Empfindungsstörungen in den Extremitäten erklären. Nach einer Ernährungsumstellung und einer konsequenten Entwöhnung vom Rauchen hat sich Gabis Zustand etwas gebessert. Nun muss sie wieder lernen, sich gangsicher auf eigenen Beinen zu bewegen. Doch heute wird Gabi wieder einmal schwindlig und ihr rechtes Bein zittert vor Kraftlosigkeit. In der stationären Reha der Uniklinik RWTH Aachen fühlt sich Gabi trotz des strapaziösen Trainings gut aufgehoben. Insgeheim ist sie froh, sich hier eine Auszeit nehmen zu können und im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine zu kommen. Daheim mit all den Treppen und aufwendig verzierten Stolpersteinen wäre es ein einziger Graus. Hinzu kommt, dass ihr Wikingo sich als lausiger, weil viel zu sensibler Pflege entpuppt hat. Nach wie vor schläft Gabi unruhig und findet kaum Erholung. Ihr Kopf rattert die ganze Nacht. Doch Schlaftabletten möchte sie partout nicht nehmen. Einzig ein Medikament gegen den Bluthochdruck nimmt sie ohne Widerstand und mit Baldrian-Tee versucht sie auf natürliche Weise zur Ruhe zu kommen. Das muss reichen. Auch die Fingerbrüche und die Fraktur des Handgelenks sind verheilt. Ein neurologisches und ein kardiologisches Konzil stehen kurz bevor. Da Gabi immer noch sehr schwach auf den Beinen ist, haben ihr die Ärzte in der Reha einen Rollstuhl verordnet. Und so rollt sie immer noch vorsichtig über die langen Gänge, die zu ihrem Zweibettzimmer führen. Ihre Zimmernachbarin Vera ist ganz okay, wenn auch für Gabis Geschmack etwas zu geschwätzig. Sie ist ein paar Jahre jünger, aber dafür umso spießiger, löst meist Kreuzworträtsel, redet nonstop über Adelshäuser und die privaten Tragödien der Schönen und Reichen, schnarcht aber wenigstens nicht. Als Gabi am Abend gegen 23 Uhr ihr Licht löscht, schaut Vera mit ihrem Kopfhörer noch fern. Irgendwann sieht sie, dass auch Vera nun ihr Nachtlicht ausgeschaltet hat. Gegen 3 Uhr muss Gabi auf die Toilette. Sie richtet sich auf. Wieder einmal packt sie der Schwindel. Langsam versucht sie, sich auf die Bettkante zu setzen. Dann wird ihr übel und sie verliert schlagartig das Bewusstsein. »Schwester, Hilfe, kommen Sie doch schnell«, ruft Gabis Bettnachbarin Vera auf den Flur hinaus. Die Notklingel leuchtet bereits gefühlt seit Minuten. Gabi liegt ohnmächtig auf dem Boden, als die Nachtschwester hereinstürzt, dicht gefolgt von der diensthabenden Oberärztin. Und dann geht alles sehr schnell. Die Ärztin misst den Blutdruck, der viel zu hoch ist. Sie mustert die bleiche, von einem Schweißfilm überzogene Patientin, die für sie unterernährt wirkt und ihre Schlafanzughose eingenässt hat. Dieses klinische Bild gefällt der jungen Medizinerin ganz und gar nicht. Erneut geht es für Gabi auf die Intensivstation. Mittlerweile ist auch Roland im Klinikum eingetroffen und hält seiner Fee die Hand. Trotz der akuten Blutdruckkrise ist Gabi nun zwar wieder ansprechbar, aber weiterhin sehr benommen und schwach. Ihr ist speiübel von den Pillen, die ihr unter die Zunge gelegt wurden. Roland berichtet dem an diesem frühen Morgen verantwortlichen Intensivmediziner mit Tränen in den Augen von Gabis Beschwerden, die sie seit fast einem Jahr plagen. Von der Gefühllosigkeit in Händen und Füßen, den nächtlichen Schweißattacken, dieser unerträglichen Schwäche, dem Sturz, der ständigen Übelkeit, dem hohen Blutdruck. Auch die anfangs nur schwer verheilenden Blessuren an den Beinen, die sie sich wohl bei der Gartenarbeit zugezogen hat. Roland wirkt verzweifelt. Der Arzt kann spüren, dass der Mann seine Frau kaum mehr wiedererkennt, die ihr ganzes gemeinsames Leben lang der Fels in der Brandung war. Finanziell, aber auch emotional. Am nächsten Morgen wird Professor Mücke, der Spezialist für seltene Erkrankungen, hinzugezogen. Aufgrund der Krankheitszeichen hat er einen ersten Verdacht. Die von ihm vermutete chronisch-inflammatorische, demyelisierende Polyneuropathie, kurz CIDP, äußert sich durch Leitsymptome wie langsam fortschreitende Muskelschwäche, Empfindungsstörungen in Armen und Beinen und Problemen mit der Koordination. Auch die bei Gabi vorliegenden neuropathischen Schmerzen und die rasche Ermüdung der Patientin passen ins Bild der seltenen Erkrankung. Doch die nun durchgeführten Tests, die aus einer Analyse des Liquors, das Gabi aus der Wirbelsäule entnommen wird, und einer Nervenbiopsie bestehen, ergeben keinen Hinweis auf CIDP. Doch Martin Mücke gibt nicht auf. Das nächtliche Schwitzen, der Bluthochdruck, das Untergewicht und die schlechte Wundheilung seiner Patienten lassen ihn an eine weitere, ebenfalls seltene Erkrankung denken. Um eine sogenannte Transthyretin-Amyloidose, ATTR, nachweisen oder aber ausschließen zu können, müssen Amyloid-Ablagerungen identifiziert und deren Typus ermittelt werden. Hierbei gehen Mücke und sein Team schrittweise vor. Die Erkrankung wird durch Ablagerungen veränderter Eiweiße, sogenannte Amyloid-Fibrillen, in verschiedenen Geweben ausgelöst, die zu schweren Funktionsstörungen führen. Neben den Nerven kann auch das Herz betroffen sein und es kommt zum Beispiel zu Herzschwäche, Hypertonie, also Bluthochdruck und Kurzatmigkeit. Durch eine Echokardiographie und das bildgebende Verfahren des MRT werden Veränderungen an Gabis Herzen festgestellt. Nun wird am betroffenen Organ eine Biopsie entnommen und mit dem Verfahren der Kongorotfärbung auf Amyloidablagerungen untersucht. Die Typisierung des gefundenen Amyloids erfolgt schließlich mittels eines immunhistochemischen Verfahrens und mit Hilfe der Immunelektronenmikroskopie. Eine humangenetische Diagnostik sichert die Diagnose final. Die Kombination aus klinischer Bewertung, bildgebenden Verfahren, der Biopsie des Herzens und der genetischen Analyse bestätigt, dass Gabi unter einer Transthyretin-Amyloidose leidet. Schmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühle in beiden Händen können, wie bei ihr, erste Symptome einer ATTR-WT-Amyloidose sein, lange bevor sie beispielsweise eine Herzschwäche verursacht. Lagert sich das Amyloid im Bindegewebe des Handgelenks an, entsteht zudem eine Verdickung, die auf den Mittelnerv drückt. Es kommt zu einem sogenannten Karpaltunnelsyndrom. Die Betroffenen leiden dann vor allem nachts vermehrt unter Kribbeln der Finger, Taubheitsgefühle und andauernden Schmerzen. Um den Nerv wieder zu befreien und zu entlasten, wird Gabis Handgelenksband in einem kleinen operativen Eingriff entfernt. Eine Amyloidose ist nicht heilbar. Die Behandlung zielt darauf ab, die Beschwerden zu lindern und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Dafür stehen mittlerweile auch Medikamente zur Verfügung, die die Amyloidbildung reduzieren sollen. In schweren Fällen kann aber auch eine Lebertransplantation, eine Herztransplantation oder eine kombinierte Transplantation beider Organe notwendig werden. Gabi hat Glück im Unglück gehabt. Denn durch ihren Sturz und ihre nächtliche Blutdruckkrise wurden aus den unspezifischen Symptomen Zeichen, die Martin Mücke bereits im zweiten Anlauf adäquat zu interpretieren wusste. Denn auch bei ATTR gilt, je früher die Behandlung beginnt, desto besser. Gabi kann medikamentös therapiert werden. Als sie die akute Blutdruckkrise überwunden hat und die Intensivstation verlassen darf, bricht sie jedoch erneut in Tränen aus. Doch dieses Mal sind es Glückstränen, denn auch im Krankenhaus erfährt sie, dass sie zum ersten Mal Großmutter wird.
Martin, dir ist gelungen, was für so viele Patienten so dringend notwendig ist. Du konntest eine gesicherte Diagnose stellen in Gabis Fall. Und zwar eine ATTR, eine Transthyretin-Amyloidose.
Sehr schön, Esther.
Ich habe mich bemüht.
Das ist so der Zungenbrecher, das kriege ich auch nicht immer hin. Genau. Aber was ist das überhaupt? Also da müssen wir vielleicht nochmal anfangen. Was ist denn diese ATTR, die Transthyretin-Amyloidose?
Ja.
Und das ist eine erbliche Form der Amyloidose, verursacht durch eine Mutation im sogenannten TTR-Gen. Aber dazu müssten wir erstmal wissen.
Was eine Amyloidose, ja. Du liest es mir von den Lippen ab. Ja. Was ist eine Amyloidose eigentlich?
Also wir können das ja mal, also eine Amyloidose ist eine seltene Erkrankung, bei der sich falsch gefaltete Eiweiße, also sogenannte Proteine, im Körper ablagern und dort dann Organe schädigen können. Wie funktioniert das genau? Also normalerweise stellt ja der Körper verschiedene Eiweiße her, die ganz bestimmte Aufgaben auch übernehmen. Mhm. Und diese Eiweiße müssen dafür eine bestimmte Form haben. Also müssen passend sein, sonst funktionieren sie nicht. Und bei der Amyloidose geschieht dann Folgendes. Also bestimmte Eiweiße werden falsch gefaltet. Kannst du dir das so vorstellen, du legst ein Hemd zusammen.
Ich wollte jetzt
oder du knüttelst
nicht
es zusammen und schmeißt es in den Schrank, genau. Und dann funktioniert es halt nicht. Ne?
Wie schön, dass du das sagst, weil das meine Assoziation war, der Kleiderschrank meines Sohnes. Ich dachte nur, das sei.
Genau, da habe ich auch dran gedacht bei meinen Kindern. Und diese falsch gefalteten Eiweiße können sich nicht mehr richtig auflösen. Und das ist dann halt ein Problem, weil die lagern sich dann in Gewebe ab, zum Beispiel im Herz, in den Nieren, in der Leber oder auch im Nervensystem. Mhm. Und diese Ablagerung nennt man dann Amyloid.
Amyloid-Ablagerung.
Genau. Mhm. Und das Amyloid verdrängt gesundes Gewebe und behindert die normale Funktion des betroffenen Organs. Und dann kommt es halt zur entsprechenden Schädigung.
Das heißt, sämtliche Organsysteme können betroffen sein, auch Gefäße. Mhm. Ist das so?
Das genau, heißt, das ist insbesondere bei dieser ATTR so, dass diese fehlgefalteten Transthyretin-Proteine sich in Organen wie zum Beispiel dem Herz ablagern, aber auch an allen peripheren Nerven und kann aber auch an Gefäße und sowas sich anlagern. Ne? Aber vor allen Dingen periphere Nerven und das Herz.
Mhm. Wie in Gabis Fall. Also Gabi hat ja Herzproblematik und zu Beginn der Geschichte lernen wir auch sofort, dass sie diese Empfindungsstörungen in den Händen und Armen hat, Schmerzen, Kribbeln wie im Ameisenhaufen.
So Polyneuropathien, ne?
Genau, Polyneuropathien. Dann auch in den Beinen. Und dass es zu Müdigkeit und Gewichtsverlust und überhaupt Schwäche kommt, ist ja eigentlich auch klar, wenn diese Eiweiße sämtliche Funktionen stören. Ich stelle mir ein Herz vor, in dem diese Ablagerungen sind. Dieses Herz braucht für jeden Schlag mehr Kraft als ein normales, gesundes, intaktes Herz. Und so braucht der ganze Körper für alles sehr viel mehr Kraft und Energie.
Ja, das ist ein Thema, aber insbesondere halt, wir haben ja vorhin schon auf die peripheren Nerven angesprochen. Nerven sind halt für alles zuständig, auch damit eine Verdauung richtig funktioniert. Also ein Darm muss richtig innerviert werden, also er muss versorgt werden, auch Impulse bekommen, Nervenimpulse bekommen. Und wenn das nicht funktioniert, können natürlich auch die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden. Und dadurch kommt es dann halt auch über die Verdauungsprobleme zu einer Minderversorgung des gesamten Körpers.
Ne? Minderversorgung, Mangelernährung. Ist das nicht eine Erkrankung, die oft nicht gesehen wird? Weil das solche Symptome sind, die zu Fehldiagnosen, glaube ich, führt. Also wie es eben im ersten oder zweiten Teil der Geschichte dieses Karpaltunnelsyndrom an das gedacht wird. Man denkt an die Halswirbelsäule, wenn die Hände kribbeln. Dann ist 60 auch ein Alter, in dem es schon so eine allgemeine Schwäche geben kann. Und das ist so eine Vielzahl an Diagnosen, dass ich mir vorstellen kann, dass es einige Patienten gibt, die
durchs Raster fallen.
Ja.
Ne? Ja, genau. Das ist halt so eine Erkrankung, die sehr vielschichtig sein kann, die viele Ursachen haben kann, ne? Beziehungsweise die fehlinterpretiert werden kann. Mhm. Einfach genau aus den Gründen, die du schon genannt hast. Also viele verschiedene kleine Symptome, die aber nicht zusammen betrachtet werden, sondern immer einzeln und auf andere Sachen zurückgeführt werden. Alter, da hat er ja schon immer irgendwas an der Wirbelsäule gehabt, ne?
Ja.
Und dann wird so ein Fall relativ spät erst aufgeklärt. Und wichtig, du musst ja erstmal diese Amyloid-Ablagerung dann nachweisen. Ne? Und das ist ja auch das, was man dann in der Diagnostik macht, dass man hingeht, dass man eine Biopsie nimmt, also zum Beispiel aus Fettgewebe, Nerven oder dem Herzmuskel, also dem betroffenen Organ, um dann in der Pathologie quasi diese Amyloid-Ablagerung nachzuweisen.
Was einen ganz klaren Verdacht voraussetzt.
Ja, also und wo macht man das zum Beispiel? Man kann zum Beispiel in der Lippe dann Proben nehmen, weil es sich da häufiger ablagert. Oder halt an der Schleimhaut, also Rektumschleimhaut, Enddarm, ne, dass man da halt Proben abnimmt. Oder halt direkt im Fettgewebe, ne, dass man das dann, dass man da Proben nimmt. Und dann kann man es relativ gut nachweisen, wenn man da dran denkt. Das ist so eine Erkrankung, wo wir ja mal darauf hinweisen bei uns im Podcast. Denkt auch an seltene Dinge.
Mhm.
Und wenn man das hier gemacht hätte frühzeitig, dann hätte man vielleicht auch frühzeitig die Diagnose stellen können. Ne?
Mhm. Jetzt ist die ATTR eine erbliche Form.
Mhm, genau. Also wir haben ja hier eine Mutation im sogenannten Transthyretin-Gen, TTR.
Mhm.
Und genau, ich hatte ja vorhin erklärt, was dann passiert, also diese Fehlfaltungen, die dann auftreten und dass es dann halt zu diesen Anlagerungen Nerven, Herzmuskel und den anderen Organen kommt. Und hier haben wir eine autosomal dominant vererbte Erkrankung.
Das heißt, eine Familienanamnese ist eigentlich auch was
zur Diagnostik gehört.
No?
Ja, genau. Und dann, wenn man dann halt auch diesen Nachweis von Amyloid-Ablagerung hat, weil es halt viele verschiedene Formen von Amyloidosen auch gibt, geht man dann hin und macht dann auch die entsprechende genetische Untersuchung, um dann nachzuweisen, welche Form der Amyloidose vorliegt. Also ob das, also dass es eine genetische Ursache dann auch hat.
Mhm.
Und weiterführende Diagnostik, auch bildgebende Verfahren, also dass man hingeht, guckt halt, gibt es Organveränderungen, MRT beispielsweise, oder auch ein EKG durchführt, um zu sehen, wie stark beispielsweise das Herz dann schon geschädigt ist.
Und sind diese Schädigungen reversibel? Also kann ich mir vorstellen, dass man diese Ablagerungen
ja.
entfernen könnte?
Du meinst von der Therapie her,
mhm.
also es gibt halt krankheitsmodifizierende Medikamente, die bei geeigneten Patienten dann auch eingesetzt werden können und das kann dann halt diese Produktion der fehlgefalteten Proteine stoppen. Ne? Ist halt auch wichtig, das wieder frühzeitig zu finden, um das dann auch aufhalten zu können. Wenn du zu lange mit der Diagnostik wartest, sind die Organe meistens dann schon so geschädigt, dass man nicht mehr viel machen kann. Dann kann man halt nur symptomatische Behandlung, zum Beispiel dieser Fehlgefühle der Polyneuropathien machen, aber auch vielleicht von so einer Herzinsuffizienz, also wenn das Herz nicht mehr richtig arbeitet, dass man dann halt guckt, mit Medikamenten dann unterstützend das Herz dann wieder auf Trab zu halten sozusagen. Ne?
Mhm.
Wichtig ist dann halt auch eine entsprechende regelmäßige Verlaufskontrolle und auch eine Anpassung der Therapie. Da tut sich natürlich auch viel in diesem Bereich.
Ja.
Es werden halt auch immer weitere Medikamente entwickelt aktuell.
Wenn Medikamente nicht mehr helfen können, was gilt dann?
Mhm. Also das hängt natürlich erstmal von der Erkrankung ab und auch wie stark sind denn zum Beispiel auch die Organe geschädigt.
Mhm.
Und im schlimmsten Fall geht das hin bis zur Organtransplantation.
Mhm.
Wenn zum Beispiel ein Herz nicht mehr richtig funktioniert, dass man da auch nicht mehr mit Medikamenten helfen kann, sondern dass man dann ein Spenderorgan benötigt, um dann halt auch weiter leben zu können.
Und auch hier haben wir es wieder mit dem Faktor Zeit zu tun. Also nicht nur die frühe Diagnose, sondern dann eben auch die Diagnose, die früh genug gestellt werden muss, um dann auch noch eine Transplantation vornehmen zu können.
Genau.
Mhm.
Und schlussendlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, krankheitsmodifizierende Therapien, also dass man halt wechselt von bestimmten Präparaten, das kann den Verlauf verlangsamen und auch natürlich die Lebensqualität dann deutlich verbessern.
Gut, dass es euch gibt mit euren Zentren. und dass man zu euch gehen kann. Ja, da hat Gabi Glück gehabt. Wie viele andere Patienten, von denen wir noch viele weitere Geschichten hoffentlich hören, an denen wir viel lernen können.
Mhm.
Ich danke dir, Martin, für heute.
Ich danke dir, es hat Spaß gemacht.
Dito.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.